Heute wollen wir miteinander ein Bibelwort lesen, das zu diesem Tag gehört. Ihr habt auf euren Zetteln auch stehen, auf euren Wochenzetteln. Und ich würde gerne die Predigt mit einer kleinen Sequenz eröffnen, die so scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer Kinder hat. Wahrscheinlich, wenn man in Urlaub fährt, gibt es eine Frage, die die Eltern wie keine zweite fürchten. Wann sind wir da? Genau. Und je eher diese Frage gestellt wird, desto schlimmer wird die Fahrt. Wir haben es schon gehabt, wir waren kaum 2 Kilometer von zu Hause weg, fragte die Erste, wie lange dauert's, wann sind wir da? Und das Schlimme am Warten, am sozusagen nichts machen können, bis man denn endlich irgendwie das Ereignis hat, auf das man zulebt, ja, ist auch mit Weihnachten. Wann ist Weihnachten? Ja, noch 23 Tage. Ja, was wissen kleine Kinder, was 23 Tage sind? Das ist einfach nur ewig lang. Und wenn man warten muss, ist das Schlimme daran, je länger man wartet, hat man den Eindruck, man ist Teil eines Wunders im Universum. Je länger man wartet, desto mehr hat man das Gefühl, jetzt dauert die Minute 120 Sekunden. Ja, die Zeit zieht sich. Wann sind wir da? In 10 Minuten. Wann sind wir da? In 7 Minuten. Wie lange dauert's noch? Noch 6 Minuten. Wann sind wir da? Wenn du noch einmal fragst, steigst du aus. Wann sind wir da? Das dauert. Zweite Beobachtung. Wenn es denn dauert, wird man erfinderisch. Das Beste, was Eltern passieren konnte, war, sie schlafen endlich ein und geben Ruhe. Ja. Dann konnte man Gas geben und fahren. Oder man muss irgendwas erfinden, was man im Auto sozusagen spielen konnte. Wenn sie denn größer sind, konnte man dann von mir aus so Sätze bilden, so Unsinnssätze. Aus den Buchstaben des Nummernschildes sinnvolle Sätze konstruieren. Ja? HDH hat der, jetzt kann man nicht, hat Dieter heute, und dann muss man noch gucken, dass man sinnvolle XY, oh, schlecht, ja. Oder man, ich sehe was, was du nicht siehst, war auch beliebt, hatte aber den Nachteil, wenn man dann zu schnell vorbeigefahren ist, war das, was man guckte, war schon weg. Warten. Nichts ist so schlimm wie warten. Wann ist es soweit? Und wer warten muss, überlegt sich, was mache ich in der Zwischenzeit Sinnvolles? Ich weiß, ich gehe gerne zu Ärzten. Ich habe auch kein Problem dort, in der Regel, wenn ich das weiß, lange zu warten. Da kann ich mich einstellen. Entweder ich lese Zeitungen, die ich sonst nicht zu Hause habe. Oder ich nehme ein Buch mit und gucke in aller Ruhe und lese das Buch. Man kann die Zeit sinnvoll nutzen. Wenn man aber hofft, ich bin gleich dran. Der ist immer organisiert, der Arzt. Und dann dauert's halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunde. Dann wird Warten zur Qual. Warten. Wann ist es endlich soweit? Wir kennen das auch bei Hochzeiten. Wann kommt die Braut? Ja, oder wenn man bei der Feier ist. Wann wird die Hochzeitstorte angestochen? Ja, oder angeschnitten? Keine Ahnung, je nachdem, wer da, ja, je nachdem, wie sie gebaut war. Wann ist es soweit? Warten, das dauert. Wann ist es endlich soweit? Der große Tag, auf den man zulebt. Wann werde ich endlich 10? Wann werde ich endlich 14? Wann werde ich endlich 18? Wie lange dauert das noch? Und mitunter vergisst man über dem Warten, warum es eigentlich geht. Man lenkt sich ab, man taucht ein. Mir geht's dann manchmal beim Arzt eben so, dann ist man so sehr in der Lektüre drin, dass es einen fast ärgert, dass man aufgerufen wird. Da wird man einfach ja gerne sagen, nee, jetzt warten Sie noch ein paar Minuten. Ich lese das Kapitel noch eben zu Ende. Macht man natürlich nicht. Wenn es dauert, dann überlegt man sich etwas, womit man sich ablenkt, damit die Zeit des Wartens nicht so quälend wird, damit man das Gefühl bekommt, die Länge wird verkürzt. Und manchmal ist es so, dass das Warten, weil es eben so dauert, weil es einfach dauert und weil dann etwas passiert, während etwas dauert und wir sitzen und wir warten, schalten sich unsere inneren Energiezustände so langsam auf den Entspannungsmodus. Alle Aktivität und Aufmerksamkeit und Aufgeregtheit wird vielleicht sozusagen gegen Null gefahren, wie wir das so modern sagen. Man entspannt. Erst gähnt man einmal, dann gähnt man zweimal, dann gähnt man keinmal, weil man dann eingeschlafen ist. In unserem Text, in unserem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht es den Beteiligten ebenso. Sie warten, sie warten, sie warten und dann schlafen sie ein. Wir lesen aus Matthäus Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Da heißt es: Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegenzogen. 5 aber von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Denn die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. Die Klugen dagegen nahmen zu ihren Lampen auch Öl in Gefäßen mit. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, schliefen alle ein. Um Mitternacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt heraus, ihm entgegen, auf! Da standen die jene Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen gehen aus. Die Klugen aber antworteten: Es könnte für uns und euch nicht reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft euch selber etwas. Während sie aber zum Einkaufen weggingen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Türen wurden geschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wachet also, denn ihr kennt nicht den Tag noch die Stunde, da der Menschensohn erscheinen wird. Wachet also, denn ihr kennt nicht den Tag noch die Stunde. Dieses Gleichnis ist ein ganz spezielles Gleichnis. Viele haben es schon mal gelesen, viele haben darüber was gehört und es gibt so viele Deutungen zu dem Gleichnis. Dann ist ja die Frage, warum sind da 10 Jungfrauen, warum sind 5 klug und 5 sind beispielsweise schlecht, die sind also dumm. Hat das eine Bedeutung? Ich glaube bloß, weil Jesus den Leuten das Rechnen ersparen wollte. Halbe kann man sich gut merken, 3 und 7, das ist dann 4 und 6, da war, vielleicht hat er ja auch einen Jünger dabei gehabt, von dem er nicht wusste, der kommt mit den Zahlen echt immer durcheinander. Mach lieber halbe, das kann der sich auch merken. Also die 5 und 5 haben null Bedeutung. Das ist einfach, ist so, peng. Also wer jetzt meint, oh, was sind die 5? Könnt ihr vergessen. Das ist ohne Belangen. Die einen waren halt klug und die anderen waren nicht klug. Warum waren die klug und warum waren die nicht klug? Warum waren einige töricht und einige waren dumm? Nun, dazu muss man ein bisschen was wissen von der Hochzeit, die damals eine Rolle gespielt hat, wie die gefeiert wurde. Hochzeiten dauerten und Hochzeiten hatten ihren Höhepunkt darin, dass der Bräutigam begleitet von einem Tross seiner Freunde, Verwandten und Bekannten, am besten nachts, ab 6 Uhr wird es im Orient ja schnell dunkel, also alles, was bei uns so 9, 8, 9, 10 Uhr noch so mittlerer Abend bis früher Abend ist, war schon richtig stockfinster. Und wenn man da von A nach B gehen will und muss, dann braucht man Licht. Dann hatten die keine Taschenlampen, sondern Fackeln. Die haben also nicht solche kleinen so Öllämpchen gehabt, wie ihr die alle aus Israel kennt, die man dann sich ins Regal stellt und wo man so ein bisschen so eine... Das hatten die nicht, sondern die hatten richtige Fackeln. Hier die Pfadfinder wissen, wie das geht. Die haben die ja natürlich heute gewickelt und gewachst und so. Ne? Aber man kann das auch im Wald so machen, wenn man das alles nicht hat, dass man so einen Knüppel nimmt, dann Reisig drum baut und am besten man hat dann eventuell Öl oder Wachs oder sowas und dann kann man es anzünden, dann brennt das. Aber wenn man damit unterwegs ist, weiß man, man braucht irgendwie von dem Zeug, um was nachzuschütten wieder, was sonst verbrennt sozusagen die Fackel, geht aus, man hat nichts. Die Leute, die damals also unterwegs waren, wussten, wenn sie von A nach B gingen, weil man nicht alle in einem Dorf unbedingt wohnte, man musste vielleicht so ein bisschen übers Land laufen, wenn man dann also zum nächsten Gehöft laufen musste, brauchte man sozusagen Öl, um ganz hinzukommen. Denn die Fackel dauerte, man schätzt, vielleicht eine Brenndauer von maximal 15 Minuten. Und nun haben die ja die Braut zwar geholt, aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn Männer unterwegs sind, um die Braut zu holen, man hat vorgefeiert, vorgeglüht, heißt das heute bei uns. So. Die haben wahrscheinlich auch einen abgestellt, der sozusagen dort Reserve an Bord hatte. Also die laufen los, um die Braut zu holen. Und was machen die? Die lassen sich Zeit. Die laufen, die reden, die lachen, die scherzen, bleiben stehen, die trinken noch ein, sie gehen, sie bleiben stehen. Das dauert. Und das ist gut, wenn man, das weiß man, Reserveöl dabei hat. Nicht nur sozusagen, um zu trinken, sondern auch, um die Fackel wieder neu sozusagen zu nässen, zu füllen, damit sie weiter brennt. Und wer das außer Acht lässt, für den galt und gilt, irgendwie, also clever ist das nicht. Wie kann man so dumm sein? Man weiß, dass man von A nach B läuft. Hey, hallo? Man kommt nie mit einer Fackel da an. Man muss Reserveöl dabei haben. Deshalb waren die einen klug. Die haben das gewusst und haben das auch gemacht und die anderen waren vielleicht bloß aufgeregt und ach, ich bin Brautjungfer, ich bin dabei, keine Ahnung, bei Mädchen ist das ja manchmal so ganz aufgeregt und ganz toll und dann haben die ihre Fackel, aber kein Reservekanister. Das war nicht gut, das war nicht klug. Deshalb waren die also total töricht. Jesus erzählt die Geschichte und er macht deutlich, die einen sozusagen und die anderen hatten Reserveöl, die einen hatten welches, die anderen keins. Auch das hat zunächst mal die Frage immer in dem Gleichnis ist, was ist die Bedeutung des Öls? Zunächst mal keine weiter, außer dass es um Öl geht, weil damit die Fackel brennt. Die waren nicht besonders klug und besonders schlau, weil die einen schliefen, die anderen wachten. Nein, die schliefen alle ein. Alle sind eingeschlafen. Alle. Die Schlauen und die Dummen. Vorm Schlaf sind alle gleich. Ja? Wenn der Schlaf kommt, drückt er die Augen zu von oben nach unten und dann kann man vielleicht noch tonale Unterschiede beim Schlafen feststellen. Der eine schnarcht, der andere nicht, aber ansonsten ist einfach, die schlafen halt. Fertig. Und dann mitten in diesen seichten Schlummer und Schlaf, es ist ja auch schon kurz vor 12, kurz vor Mitternacht, der Tag liegt hinter ihnen, man hat auch gearbeitet wahrscheinlich, man ist müde. Und es ist auch in diesem Gleichnis interessanterweise überhaupt kein Vorwurf da, dass sie eingeschlafen sind. Es ist einfach erstmal so. In dieser Geschichte kommt das einfach vor, die schlafen ein. So, dann ist aber für alle plötzlich der Ruf genauso überraschend, nämlich der Bräutigam kommt. Jetzt gilt's. Und jetzt musste man die Fackel anzünden, jetzt musste man loslaufen, weil nämlich, auch das war bekannt, jetzt sozusagen vom Gehöft der Braut oder von dem Haus der Braut wurde jetzt mit Fackeln dem Zug der entgegenkommenden Fackeln vom Bräutigam entgegengelaufen. Man hatte also wieder Laufstrecke, man musste wieder Vorrat an Öl dabei haben. Sonst wäre man nämlich unterwegs beim Zusammentreffen mit ihm nicht noch den Rest bis ganz ans Gehöft des Bräutigams gekommen. Und jetzt plötzlich geht es den fünf törichten Jungfrauen auf. Ups, Fehlermeldung, haben Reserveöl vergessen. Aber wahrscheinlich haben sie darauf spekuliert, oder auch nicht, aber sie haben ja gesehen, die anderen haben einen Reservekanister dabei und schon war die Frage auch schnell gestellt, könnt ihr uns nicht was abgeben? Und die klugen Frauen sind nicht egoistisch. Die klugen Frauen sind in ihrer Haltung einfach nur realistisch. Sie sagen, wenn wir euch von unserem Öl abgeben, gehen uns unterwegs die Fackeln aus und euch auch. Es reicht nicht für euch und uns. Wir haben, das macht keinen Sinn. Also holt euch Neues. Und wir Europäer denken natürlich, kurz vor 12 neues Öl holen. Hatten die keine Ladenschlusszeiten? Nein, hatten sie nicht. Sie wohnten ja nicht in Deutschland. Nein, hatten sie nicht. Und es war auch durchaus üblich, dass sozusagen die Läden oder selbst um die Zeit man auch irgendwo bei irgendjemandem Öl für die Fackel kaufen konnte. Die Jungs sind ja auch im Orient, was Feilschen und Handeln angeht, ganz schön clever. Die wussten, wenn ich nachts Öl verkaufe, gibt es natürlich den Nachtzuschlag. Ist ja klar. Ich kann also auf jeden Fall mehr verdienen. Also es war nicht unrealistisch. Und in unserer Geschichte ist es ja auch so, die Mädchen, die weggegangen sind, um sich neues Öl zu kaufen, hatten auch neues Öl. Sie hatten Leute gefunden, hatten Händler gefunden, die ihnen Öl verkauft haben. Sie sind ja auch nachher mit ausreichend Licht zum Gehöft des Bräutigams gekommen, aber eben viel später. Also das auch hat gereicht. Sie haben auf jeden Fall Öl finden können, haben auf jeden Fall sozusagen ihre Reise fortsetzen können. Und waren dann an der Tür des Bräutigams, klopfen an und machen auf, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete und sagte, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Zunächst mal bis hierhin. Erste Bedeutung des Gleichnisses ist es, dass es eigentlich um diesen einen Punkt geht. Und zwar nur um diesen einen Punkt. Es gibt ein zu spät. Und jetzt natürlich die Frage wichtig, ja, wem sagt Jesus denn dieses Gleichnis? Genau. Variante 1. Es wird vermutet, dass ursprünglich dieses Gleichnis erzählt wurde allen Zuhörern, die um Jesus herumstanden. Die waren nicht automatisch schon getauft und Glied einer Gemeinde. Das waren erstmal Zuhörer, die einfach um Jesus herumstanden, wie alle anderen auch. Und dann war dieses Gleichnis, hatte dann folgende Bedeutung, als Jesus dieses Gleichnis von der Hochzeit erzählte, wahrscheinlich hatte er gerade eine Hochzeit hinter sich oder in der Gegend war eine Hochzeit gewesen oder keine Ahnung, Jesus hat das ja gerne gemacht, dass er so aus der aktuellen Situation seines Unterwegsseins mit den Jüngern eine Situation nimmt, herauslöst und daraus eine Geschichte macht, um an der Geschichte etwas mitzuteilen, was vor Gott und von Gott für die Zuhörer von Bedeutung ist. Und das, was Jesus hier sagt, ist zunächst einmal allen Zuhörern, allen und gerade auch denen, die vielleicht noch gar keine Beziehung zu Gott haben, dass er ihnen sagt, Leute, es ist entscheidend, dass ihr eines wisst. Ihr könnt die Frage, ob ihr euch auf Gott einlasst oder nicht, nicht unbedacht auf ewig vor euch herschieben. Es gibt ein zu spät. Oh, denken wir, ja, das sagt man so. Wirklich? Wir haben eingangs des Gottesdienstes gehört, heute ist Ewigkeitssonntag, wir gedenken der Toten. Wir haben gehört, es gibt Situationen, er ist vom Nu, von dem einen Nu auf das andere Nu, von dem einen Moment, von dem einen Wimpernschlag zum anderen Wimpernschlag, ist alles anders. Wir wissen es, wie schnell sozusagen Situationen sich so verändern können, dass Planungen im Grunde genommen nicht mehr greifen. Jesus erzählt eine andere Geschichte, wo ein reicher Bauer seine ganze Lebensplanung in die Scheunen steckt, in die Entwicklung seines Unternehmens und dann Gott sozusagen laut vor sich spricht zu dem Mann, zu dem Bauern, du Narr. Heute Nacht werde ich dein Leben fordern. Du wirst gar nicht mehr sehen, was du planst. Heute Nacht wird dein Leben zu Ende sein, von jetzt auf nachher. Wir erkennen es oder kennen es oft aus den Situationen des Straßenverkehrs in Deutschland. Wir haben ja gerade einige Tage hinter uns, die furchtbar sind und vielleicht noch viele vor uns, die nicht viel besser werden, wo Menschen von dem einen Moment zum Nächsten aus dem Leben gerissen werden. Ich las in den Nachrichten, von den 350 Schwerverletzten in Paris werden 90 ihr Leben lang so gezeichnet sein, dass sie das Leben, das sie vor sich hatten und das sie führten, in dieser Form nie wieder werden führen können. Von jetzt auf den nächsten Moment. Es gibt Momente, wir haben die Planung und wir haben das Leben und wir haben die Zeit nicht in der Hand. Und das ist das Erste, was Jesus sagen wollte, dass er deutlich machte, ihr müsst wissen, ihr habt nicht ewig Zeit. Und ihr könnt euch nicht auf andere verlassen. Ihr selber braucht diesen Moment der Entscheidung. In unserem Gleichnis heißt es, der Herr, als es klopfte, sagt, ich kenne euch nicht. Drehen wir es um. Jesus kennen. Darum geht es. Eine Beziehung haben zu dem lebendigen Gott. Darum geht es. Wissen, dass ich mich entscheiden muss, hier und jetzt und möglichst heute. Weil es nicht in unserer Hand steht, wann wir sterben werden. Weil es nicht in unserer Hand steht, wie wir unsere Lebensplanung an dieser Stelle vor Gott selber sozusagen steuern können. Heute, so ihr seine Stimme hört, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, heute, so ihr seine Stimme hört, macht nicht dicht, verstockt euer Herz nicht. Es gibt ein zu spät. Es kann sein, dass man einschläft, dass man verschläft. Kennt ihr das? Ihr wacht morgens auf, ihr wisst ganz genau, um 7 muss ich aufstehen, der Wecker ist gestellt. Es ist 6:10. Einmal umdrehen geht noch. Und dann wundert man sich, dass plötzlich so hell ist. Und irgendwie, normalerweise ist 7, fahren da nicht so viele Autos. Und dann guckt man auf die Uhr und dann denkt man, irgendwie 11 Uhr, ich weiß nicht. Warum 11 Uhr? Wir schlafen ein, wir verschlafen Situationen. Diejenigen unter uns, die gerne shoppen gehen, kennen das. Ich habe da übrigens ein ganz tolles Sonderangebot gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mir holen soll. Ein guter Ehemann schickt seine Frau sofort wieder in den Laden und sagt, guck nach, ob es noch gibt. Gehorsame Ehefrauen gehen auch sofort, wenn die Zeit noch da ist. Frauen, die es wieder mal besser wissen, warten. Nach der Devise, so ein Angebot kommt immer wieder. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung. Wenn man dann nach 2 Tagen endlich geht, ist das Sonderangebot weg. Es gibt ein zu spät. Und Jesus macht seinen Zuhörer mit einer kleinen, humorvollen Hochzeitsgeschichte von dummen und klugen Mädchen, Jungfrauen deutlich, es gibt diesen Moment, wo die Tür zu ist und dann wird auch nicht mehr aufgemacht. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst euch entscheiden für Gott. Jesus zielt auf dieses Momentum hin, als er die große Menge derer vor sich hat, die Gott und ihn kennenlernen wollen und noch in dieser Entscheidung stehen, bin ich unterwegs mit Gott oder nicht? Kenne ich den lebendigen Gott? Kenne ich den liebenden Vater, den Christus vorstellt? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Jesus macht deutlich, schiebt die Entscheidung nicht auf. Macht sie fest. Denn es gibt den Moment, wo die Tür zu ist. Nun steht ja dieses Gleichnis in der Bibel, eingerahmt sozusagen von anderen Gleichnissen am Ende des Evangeliums von Matthäus und wird sozusagen uns als Menschen, die wir Jesus kennen, erzählt. Und wenn wir nun das gleiche Gleichnis Menschen erzählen, die schon Jesus kennen, die schon in der Gemeinde sind, die schon wissen, dass auch beispielsweise Jesus einmal wiederkommen wird, dann verschiebt sich sozusagen in dem Gleichnis, beim Gleichnis, ein wenig die Bedeutung. Und dann verschiebt sich diese Bedeutung hin auf die Wiederkunft Jesu. Bei der Zuhörerschaft, die Jesus zuerst vor Augen hatte, ging es nur darum, triff eine Entscheidung für Jesus. Du musst Gott kennen. Du musst glauben, dass Gott da ist und du musst glauben, dass ich für dich ans Kreuz gehe und für dich sterbe. Das ist die Herausforderung, die du entscheiden musst in deinem Leben, besser heute als morgen, ob sie für dich gilt. Jetzt erzählt dieses, wird dieses Gleichnis genommen und von Matthäus hineingestellt in sein Evangelium und der Gemeinde erzählt, und die Bedeutung verschiebt sich jetzt auf die Wiederkunft Christi. Jetzt geht es um die Frage, wann kommt Jesus wieder? Und auch hier haben wir zunächst einmal das Gleiche. Man sagen könnte, einige sind klug, einige sind schlau, oder einige sind dumm. Darum geht es nicht. Der Akzent bleibt derselbe, nämlich es geht jetzt um die Plötzlichkeit des Wiederkommens Christi. Wir kennen nicht Zeit noch Stunde. Und deshalb wäre es gut, wenn wir bereit sind, so wie Matthäus es in den Gleichnissen vorher schreibt, dass es darum geht, dass wir bereit sind, Vers 44 in Kapitel 24, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht wisst. Lebt also in dem Bewusstsein und in der Haltung, dass Jesus jederzeit kommen kann und er euch antrifft als Kinder Gottes, als Nachfolger Christi. Oh, und dann hat die Kirche darüber nachgedacht und gesonnen, ja, vielleicht liegt es ja doch am Öl. Vielleicht ist es ja ein besonderes Öl, das wir brauchen. Nein, es geht nicht um das besondere Öl. Es geht einfach darum, ob wir in unserem Glauben konstant und lebendig und treu mit Jesus unterwegs sind. Und wir alle kennen die Situationen, dass wir auch in der Nachfolge einschlafen. Dass wir Zeiten haben, wo wir uns innerlich abmelden bei Gott. Dass wir Zeiten haben, wo wir nicht mehr mit ihm reden. Auf einem Konzert mit Cliff Richard erzählte er uns, gab er einen Einblick, wie das Lied einer seiner größten Hits, die er geschrieben hat, Why Don't We Talk Anymore? Warum reden wir nicht mehr zusammen? Warum reden wir nicht miteinander? Dass dieses Lied eigentlich geboren wurde aus dem persönlichen Gebet zwischen ihm und Gott. Dass Gott ihn fragte, warum reden wir nicht mehr miteinander? Why don't we talk anymore? Warum hast du dein Reden mit mir eingestellt? Wir kennen solche Zeiten und die Herausforderung Jesu ist zu sagen, seid klug, seid clever genug, seid einfach wach. Jesus macht, das ist interessant, auch im zweiten Gleichnis, auch bei diesem Durchgang, wenn es darum geht, dass sozusagen wir die Stunde Christi nicht kennen. Jesus macht in dem ersten wie in dem zweiten Durchgang keinen Vorwurf. Du bist eingeschlafen. Das Einschlafen wird nicht zum Gegenstand der Kritik. Es geht nur darum, wach zu sein, zu wissen, Christus kommt und dass wir diese Grundentscheidung, diese Grundsatzentscheidung, dir gehört mein Leben, dass wir die getroffen haben und dass wir, wenn wir sie getroffen haben, dann auch gläubig leben. Dass unser Leben mit Gott und unser Glaubensleben Futter hat, Ausdruck hat, Form hat, Gestalt hat, das Gespräch zwischen mir und ihm stattfindet. Ein letzter Gedanke. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der für sich selber den Eindruck hat, ich könnte schon wieder ein wenig mehr mit dem Herrn reden. Fein, tu's. Jeder Versuch, jedes Gebet, jede Krücke, jede Hilfe, die wir haben und greifen, um wieder neu mit Christus ins Gespräch zu kommen, hilft. Ehemänner könnten unter uns wahrscheinlich, wenn sie sich trauten, erzählen, dass es Zeiten und Tage gibt, wo man so in seiner Liebe, in einer glühenden Liebe zu seiner Partnerin ein wenig kühler, besonnener und reflektierter geworden ist. Und man so eigentlich lieber sagen würde, Schatz, ich habe es unterschrieben, dass ich dich liebe, jetzt lass auch gut sein. Und wir entdecken die Revolution, die es bringt in einer Beziehung, wenn man mit kleinen Gesten anfängt, wieder seine Liebe auszudrücken. Vielleicht bloß ein Küsschen zum Abschied und ein Küsschen zum Ankommen. Vielleicht bloß im Vorbeilaufen ein Streicheln über die Schulter. Vielleicht bloß ein Danke, wenn die Frau mir den Kaffee eingeschüttet hat. Kleinigkeiten, kleine Momente. Und die Atmosphäre verändert sich. So beginnt auch mein neues Leben und meine neue, intensivere und verbesserte Beziehung zu Jesus wieder, wenn ich eingeschlafen bin. Kleine Momente, kleine Situationen. Kleine Gebete. Vielleicht das Zitat eines Liedes, das Singen und das Summen eines Liedes. Aber fang an, sei wach. Nimm das ernst, wenn Christus uns sagt, es kommt drauf an, lass die Zeit nicht verstreichen. Du musst dich für mich entscheiden, schieb's nicht auf. Und Punkt 2, wenn du dich für mich entschieden hast, schlaf nicht ein. Schlaf nicht ein in dem Sinne, dass du es verschläfst. Denk daran, die Beziehung zwischen mir und dir soll gestaltet sein und bleiben. Lass es dir wichtig sein, mit mir zusammen zu sein, damit, wenn ich komme, du weißt nicht, wann ich komme, damit wir eine lebendige Beziehung haben, damit du mich kennst, damit du weißt, wer ich bin und dass du dich auf mich freuen kannst und nicht erschrocken bist, dass du dich über mich freuen kannst und ich mich über dich. Lass es so sein. Ich lade uns dazu ein. Amen.